Samstagsuni im Sommersemester 2012. Zum Thema Sicherheit. Vierter Vortrag. Professor Dr. Bernd Becker. Eingebettete Systeme. Computer, die man nicht sieht. Kontrolle, Sicherheit, Freiheit.
Ich danke Ihnen schon mal vorab, dass Sie trotz des tollen Wetters hier in diesen Raum gekommen sind, in dem es ja zunehmend heißer wird. Ich hoffe, Sie werden einigen Spaß haben in der nächsten Dreiviertelstunde, Stunde. Ja, was erwartet Sie? Natürlich muss man erstmal fragen, was ist denn das, so ein eingebettetes System? Und dieser Frage kann man sich auf viele Arten nähern. Wir werden das im Wesentlichen auf zwei tun. Eine ist, man guckt einfach in sowas wie einen Duden oder Wikipedia nach, was denn da steht und überlegt sich, ob man das versteht. Und bei eingebetteten Systemen macht es Sinn, über Beispiele nachzudenken und Beispiele herzunehmen und daran das Charakteristische versuchen rauszustellen, was ein eingebettetes System ausmacht. Das werden wir auch tun. Das ist auch ein eingebettetes System, aber eher eins, mit dem wir uns heute nicht befassen, sondern eher schon sowas, das haben Sie vielleicht auch in der Ankündigung der BZ gesehen und hier vorne auf dem Tisch sehen Sie auch zwei von diesen eingebetteten Systemen. Ich werde nachher noch ein bisschen mehr darüber berichten und wir werden die auch wieder laufen lassen nach dem Vortrag und wer interessiert ist, kann die dann auch über ein Android-Handy mal versuchen zu steuern und zu lenken. Also eins von diesen läuft wirklich autonom, werden wir auch noch drauf kommen, was das heißt. Und das andere ist so eingerichtet, dass man selber bestimmen kann, wo es denn hinfahren soll. Allerdings Treppen steigen können sie noch nicht, sonst hätten sie mal da hochfahren lassen. Gut, also wir reden anhand von Beispielen über viele eingebettete Systeme. Ich gebe Ihnen auch so ein bisschen Rückblick, wie es dazu kam, dass es die überhaupt gibt heutzutage und welchen Stellenwert die haben, auch aus wirtschaftlichen Aspekten. Und wenn man das macht, kommt man automatisch zu positiven Seiten und natürlich auch zu negativen Seiten. Und ein Schwerpunkt unserer Sichtweise liegt sozusagen in diesem Spannungsfeld zwischen Kontrolle, wo alles fixiert und kontrolliert ist, und Freiheit, wo man machen kann, was man will, und der Sicherheit, die da irgendwie dazwischen steht und die sozusagen einmal in Richtung Kontrolle gezogen wird und einmal in Richtung Freiheit gezogen wird. Und wir werden Beispiele sehen, wo man das genau merkt, dass das so ein Punkt ist, der von Bedeutung ist. Und dann kann ich mir es nicht verkneifen, Ihnen auch an einer Stelle des Vortrags einen Blick hinter die Kulissen zuzumuten. Also ich werde Ihnen so ein bisschen versuchen, einen Eindruck zu geben, was man denn so machen kann, wenn man die Probleme lösen will und was so Ansätze sind, die insbesondere aus dem Bereich Informatik, technische Informatik und dann auch aus meiner Gruppe kommen. Und zum Schluss gibt es dann noch zwei Folien zum Zusammenfassen. Ja, also wenn man Wikipedia anguckt, dann steht da vieles, aber der Kern ist sozusagen, das sind Computer, die in einen technischen Kontext eingebunden sind, eingebettet sind, die übernehmen irgendwelche speziellen Aufgaben, Überwachungs-, Steuerungs- oder Regelfunktionen und die verrichten weitgehend unsichtbar für den Benutzer den Dienst in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen und Geräten. Und dieses weitestgehend unsichtbar, daher kommt auch dieser Begriff Computer, die man nicht sieht. Das ist natürlich irgendwo angenehm, wenn dann jetzt so ein Kasten wieder hinten in der Ecke steht, den man dann mitschleppen muss, sondern wenn der irgendwie integriert ist und alles Mögliche macht. Auf der anderen Seite birgt das natürlich auch so einen gewissen Unsicherheitsfaktor und auch eine Gefahr, weil man kann es ja nicht so richtig überblicken, was da so alles passiert. Und Sie werden Beispiele sehen, wo das tatsächlich so ist, dass Rechner oder rechnende Elemente eine Rolle spielen in Anwendungen, an die man gar nicht so denkt, wenn man über eingebettete Systeme redet. Ich will aber damit anfangen, wie das so für mehr als 50, 60 Jahren aussah. Damals gab es eigentlich noch keine eingebetteten Systeme, zumindest keine, so wie man sie heute versteht. Das ist so einer der ersten Rechner in den 40er Jahren, die ENIAC aus den USA. Und da versteht man auch, warum es da keine eingebetteten Systeme oder Computer, die man nicht sieht, gab. Die war halt ungeheuer groß, dieser Rechner, 30 Tonnen in einem Raum mit 3 Meter Höhe, 24 Meter Breite und ich weiß nicht wie lang, wahrscheinlich noch länger. Und eigentlich relativ klein auf der anderen Seite wieder, nämlich nur aus 18.000 Elektronenröhren zusammengesetzt. Und wenn man sich das so anguckt, dann ist es eigentlich kein Wunder, dass es Leute gab, die die Meinung, die hier so aufgelistet ist, in Kürze geäußert haben. Das eine ist der Mitbegründer von IBM, wo man abschätzte, dass man Rechner eigentlich überhaupt nicht braucht. Und dass die eigentlich immer, dass sie viel kleiner werden, aber immer noch ziemlich schwer sein werden. Und wie wir alle wissen, hat sich das natürlich grundlegend geändert. Und dieser Wandel, der begann eigentlich schon kurz danach, der begann so um die 50er Jahre herum, als der Transistor erfunden wurde. Und als man dann 10 Jahre später den ersten IC oder integrierten Schaltkreis gebaut hat. Und wenn man dann 50 Jahre verstreichen lässt nach der ENIAC, dann wurden dann zum 50. Geburtstag, haben dann Studenten in Penn State die ENIAC auf einem Chip realisiert, also auf so einem kleinen Stück, was so 4 Daumennägel groß ist. Das heißt, man sieht irgendwie, da hat sich eine enorme Entwicklung, ist da vonstatten gegangen. Und diese Entwicklung hat nicht nur dazu geführt, dass die Elemente viel kleiner wurden, sondern dass sie auch viel mehr können. Also ein Laptop in den 90er Jahren, der hatte die Rechenkraft von allen Rechnern in den 50er Jahren zusammengenommen. Nur um Ihnen so ein Gefühl dafür zu vermitteln, was da so alles passiert. Und mit diesen gestiegenen Kapazitäten steigen natürlich auch die Möglichkeiten, was man da alles machen kann. Ja, und in den 90er Jahren fing das eigentlich so an mit diesen Embedded Systems. So, da ist so ein Zitat von Raul Campuzano, der irgendwann mal in Karlsruhe studiert hat, nebenbei bemerkt, dass es Schätzungen gibt, dass so ein Durchschnittsamerikaner, Amerikanerin mit 60 Mikroprozessoren in Kontakt kommt pro Tag vor, na jetzt 15 Jahren ungefähr, 15, 16 Jahren. Und das ist eigentlich schon damals erstaunlich viel. Und das ist natürlich nicht besser geworden. Was Sie da unten links sehen, ist so, das fing auch so in der Zeit an, ist so das erste Handy oder eins der ersten Handys, wobei der Name irgendwie völlig übertrieben ist, weil das für heutige Verhältnisse zumindest mehr als 2 Kilo schwer war. Und eigentlich war das nicht wirklich tragbar. Und das ist ein Screenshot aus Spiegel Online von letzter Woche. Also Sie sehen, das ist sozusagen gerade jetzt in diesen Tagen gewesen, 20 Jahre digitaler Mobilfunk. Und das ist so ein Markstein, der dazu geführt hat, dass diese Embedded Systems Welt nicht nur innerhalb der Industrie für Steuerung von Industrieanlagen eine Riesenrolle spielt, sondern auch für unser alltägliches Leben. Und wir werden darauf nochmal genauer zurückkommen. Seit den 90er Jahren ist es eigentlich vom Tempo her unvermindert weitergegangen. Auch in dieser Zeit wurde schon gemerkt, dass die Embedded Chips, also Chips, die nicht in den Rechner eingebettet sind, sondern in irgendeine Applikation, dass die eine riesen Rolle spielen und dass sie eigentlich überall zu finden sind. Und was die meisten wahrscheinlich gar nicht wissen, ist, dass fast alle, oder sprich über 90% aller High-End-Prozessoren in Embedded-Systemen zu finden sind. Das heißt, die Rechner, die man so auffällig sieht, das ist eigentlich die Minderheit. Und diese Entwicklung, die wird getragen durch das, was man so Chip-Design nennt. Und ich habe Ihnen einfach mal ein Bild mitgebracht, das ist ja auch optisch ganz gelungen, von einer Aufnahme, natürlich mit dem entsprechenden Mikroskop von einem Intel-Chip. Und wenn man da so die letzte Generation von 2011, das ist jetzt schon wieder die vorletzte eigentlich, anguckt, dann sieht man, was da passiert ist. Da ist nichts mehr mit 18.000 Röhren, sondern da reden wir von 2,27 Milliarden Transistoren, die da verbaut sind. Und mit denen kann man natürlich alles Mögliche machen. Und das passiert auch. Und wenn wir uns die Welt der eingebetteten Systeme heute angucken, dann gibt es ganz vielfältige Anwendungen. Ich werde jetzt einfach mal sozusagen ganz schnell ein paar Listen und Ihnen dann so ein bisschen was über die Bedeutung von Embedded Systems aus wirtschaftlicher Sicht sagen. Und dann gucken wir uns die Sachen, die hier in Rot markiert sind, nochmal genauer an. Und anhand dieser Beispiele werde ich dann versuchen, so spezifische Vorteile oder vielleicht auch Nachteile zu extrahieren, um die wir uns dann genauer kümmern werden. Also jeder, na, ich habe im letzten Semester zu Beginn der Technischen Informatik Grundvorlesung, erstes Semester, gefragt, wer hat denn ein Smartphone? Und da würde ich schätzen, waren irgendwie so 95% der Studierenden hatten eins und hatten auch eins dabei. Ich weiß nicht, wie das ausfallen würde, wenn ich jetzt hier fragen würde. Also die haben sich ungeheuer verbreitet und wir sprechen einmal kurz darüber, warum. Aber Embedded Systems spielen auch eine Riesenrolle in medizinischen Geräten. Viele Sachen sind gar nicht mehr denkbar ohne Embedded Systems in der Medizin. Über Personalausweis, Krankenkassenkarten, Smartcards anderer Art reden wir heute mal nicht. Wir reden noch ein bisschen über Automobilbau, also Ihr Auto, wenn Sie sich da reinsetzen, dann sitzen Sie mitten in Rechnern, die man nicht sieht, also die sieht man ja nicht direkt, höchstens die Displays, je nachdem wie modern das Auto ist. Das gilt für das gesamte Transportwesen, das gilt aber auch schon für Ihr Haus, wenn Sie ein neues bauen dann und so ein Niedrigenergiehaus bauen, dann ist das einfach ein rechnendes System von Anfang bis Ende, wo alle möglichen Komponenten integriert sind und miteinander reden und Sachen steuern. Das Ganze gilt auch in globalerer Sicht, wenn man Energiesysteme anguckt. Auch darüber werden wir kurz nachher noch reden. Über Steuerung in der Industrie reden wir heute nicht. Um Ihnen diesen wirtschaftlichen Aspekt noch etwas klarer zu machen, hier ein paar Daten von der National Roadmap Embedded Systems, die kann man sich aus dem Internet runterladen und das auch im Detail nachlesen. Es gibt mehr in Deutschland, das sind jetzt alles Daten in Deutschland, mehr als 3 Millionen Hightech-Arbeitsplätze, die abhängig sind von Embedded Systems Technologie. Und wenn ich mir nur die Branchen Automobil, Maschinenanlagenbau und Medizintechnik angucke, dann investieren die rund 15 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung pro Jahr für eingebettete Systeme. Und die Bereiche erwirtschaften auf der anderen Seite Umsätze von mehr als 500 Milliarden jährlich in dem Bereich Embedded Systems. Und nach irgendwelchen Rankings, wenn Sie diese Daten vergleichen mit anderen Ländern und noch Daten dazuziehen, kommt dann irgendwie raus, dass Deutschland, wenn man so den Innovationscharakter anguckt, unter den Top 3 in Embedded Systems ist. Und insgesamt gilt das für Europa. Europa ist im Bereich Embedded Systems sehr stark. Und das heißt, dass diese eingebetteten Systeme, die entwickeln sich immer mehr zur Querschnittstechnologie und treiben Innovationen. Und um diese Stellung zu halten, muss man einiges tun. Also das ist wichtig, sie zu halten wegen Erhalt von Arbeitsplätzen, sozusagen hoch ausgebildete Spezialisten zu haben, die in der Lage sind, mit diesen Embedded Systems umzugehen, sie zu entwerfen, ihre Vorteile, ihre Nachteile zu erkennen, ist eine ganz wichtige Sache. Ist unter anderem auch ein Grund, warum wir in der Technischen Fakultät jetzt diesen Studiengang Embedded Systems Engineering haben mit Bachelor und Master, wo genau diese Leute ausgebildet werden sollen. Und diesen Herausforderungen muss man sich stellen. Das ist auch mit ein Grund, warum ich das Angebot gerne angenommen habe, hier darüber zu reden, weil ich denke, dass dieser Herausforderung müssen sich alle stellen, jeder in dem Bereich, in dem er tätig ist. Und über die Herausforderungen will ich jetzt ein bisschen reden. Was ist da jetzt passiert in den letzten Jahren, was das Ganze noch spannender, aber auch noch komplizierter macht? Typischerweise, haben wir jetzt schon gesehen, sind das irgendwie spezielle Funktionen, die in einem Embedded Systems in einer in der Regel dedizierten Anwendung wahrnimmt. Das Ganze ist eingebettet in ein umgebendes System und lebt davon, dass diese rechnenden Elemente gekoppelt sind mit einer Umgebung, in der Regel einer physikalischen Umgebung, wo sie irgendwelche Daten wahrnehmen, zum Beispiel durch Sensoren und auch irgendwelche Aktionen steuern durch sogenannte Aktoren. Und was jetzt gerade in den letzten 5 bis 10 Jahren dazugekommen ist, ist, dass das nicht mehr so ist, dass da ein Element sitzt, was irgendwelche Daten aufnimmt. Also da hinten der Strike ist so ein Beispiel, das ist ja ein einzelnes Element, was Daten aufnimmt, sondern das ist zunehmend so, dass die Elemente, die Daten aufnehmen, auch noch miteinander reden. Also zum Beispiel die zwei könnten auch noch miteinander reden und sich abstimmen und versuchen, irgendwas gemeinsam zu erreichen. Bei Zweien ist das noch nicht so prickelnd, aber wenn das mehr werden, ist das ganz spannend. Und wenn das auch über Raum und Zeit verteilt ist, ist das erst recht spannend. Und deshalb hat sich auch dieser Begriff eingebürgert, den Sie wahrscheinlich schon gehört haben, Internet der Dinge. Also es ist nicht mehr so, dass Sie einen Rechner benutzen, um ins Internet zu gehen, das macht man natürlich auch noch, aber die Dinge sozusagen, die intelligenten Objekte wie Roboter oder wie intelligente Sensoren, die kommunizieren unter Umständen auch selbstständig miteinander. Und deshalb spricht man vom Internet der Dinge. Und ein anderes Schlagwort, was zunehmend zu lesen ist, heißt Cyber Physical Systems. Das ist ein eingebettetes System, was sich auszeichnet durch diesen Verteiltheitscharakter und dieser Integration von physikalischer Umgebung und rechnendem Element. Ich benutze aber sozusagen Embedded Systems oder eingebettete Systeme synonym für das alles. Also wir reden jetzt nicht mehr von Cyber Physical Systems, nur damit Sie wissen, wenn Sie das irgendwo lesen, das ist damit gemeint. Ja, jetzt kommen wir dann zu den Beispielen und ein bisschen genauer zu Eigenschaften, Problemen, Vorteilen, Nachteilen. Ich möchte anfangen mit dem Strike, also mit unserem eingebetteten System, was wir dazu benutzen, im zweiten Semester bzw. vierten Semester unsere Studierenden fit zu machen und auch mal selber sowas zu bauen und Applikationen voranzutreiben und sich auszudenken. Das System wurde federführend von Dr. Tobias Schubert, der auch da vorne rechts sitzt, vielen Dank dafür, und Jan Borschert konzipiert, designt und realisiert. Also die haben das sozusagen von Scratch an gebaut. Und ich will Ihnen ganz kurz ein Gefühl dafür vermitteln, was das denn so alles ist, was da zu sehen ist. Das, was man vorne sieht, diese Bullaugen, das sind Ultraschallsensoren, wie sie auch in ihren Stoßstangen von ihren Autos, wenn das sozusagen eins ist, was beim Rückwärtsfahren irgendwann mal piepst, dann hat das genau diese Sensoren integriert in die Stoßstangen. Also die sind in der Lage festzustellen, wenn man irgendwie in Richtung Hindernis kommt und können dann irgendeine Reaktion einleiten, zum Beispiel Kurve drehen, rückwärts fahren, bremsen. Und wenn man jetzt genauer hinguckt, dann könnte man dieses Teil hier nehmen und die obere Platte, die man hier sieht, die kann man abschrauben. Und dann würde man das sehen, was Sie jetzt da oben sehen. Und das ist sozusagen der Versorgungskern für dieses System. Da sitzen die Batterien, da sitzen die Motoren, die Räder steuern, zwei Stück, für jedes Rad einer. Und da sitzen die drei Sensoren natürlich, die wir gesehen haben, also diese Bullaugen. Und da sitzt auch Logik, die erkennt, wenn die Batterie sozusagen schwach wird und man irgendwie was tun muss, also wieder laden muss. Und man kann die Versorgungsspannung regulieren für die Spezialisten unter Ihnen, je nachdem, ob man 5 Volt oder 3,3 Volt braucht. Jetzt machen wir den Deckel wieder drauf und dann hat man das, was oben zu sehen ist. Und da ist im Kern, und deshalb erzähle ich das hier, da ist ein FPGA drauf, ein sogenanntes FPGA. Das ist ein Device, auf dem Sie in Hardware sozusagen einen Rechner, eine rechnende Einheit, einen Prozessor realisieren können, aber Sie können selber bestimmen, welcher. Also Sie können da sozusagen einen Softcore, sogenannten Softcore auswählen und können dann auf diesem FPGA, also in dem unteren Rechteck ist oben so ein hellgrauer Kasten, das ist dieses FPGA. Und dann gibt es da noch einen Microcontroller drauf, das ist sozusagen so ein kleiner Rechner. Und die können auch noch miteinander reden, also das heißt da oben auf dem Board, da findet schon alle möglichen Interaktionen statt. Und dann gibt es noch ein paar sogenannte Sensoren, also ein Bluetooth-Modul. Bluetooth kennen Sie vielleicht von Ihrem Handy, da kann man irgendwie sozusagen über kurze Distanzen Kontakt miteinander aufnehmen. Es gibt ein Gyroskop, der merkt irgendwie, ob der Roboter sozusagen nach oben fährt oder nach unten fährt, ob der rechts oder links fährt. Und es gibt ein Display, auf dem man dann irgendwelche witzigen Meldungen bereitstellen kann. Und dann gibt es noch ein Board mit 170 Pins, auf dem man alle möglichen zusätzlichen Sachen machen kann. Äh, man, Das Potenzial ist riesengroß. Man kann weitere Sachen anschließen, zum Beispiel eine WLAN-Karte oder eine Digitalkamera oder auch so einen Greifarm, mit dem man dann irgendwelche Sachen nehmen kann. Klassiker ist, irgendwelche Tassen durch die Gegend fahren. Aber viel spannender ist, wenn man viele von den Dingern hat, also nicht nur zwei, sondern wir haben jetzt da 60 Stück gebaut für unsere Studierenden und überlegen uns gerade im Moment, was man denn so alles vernetzt damit anstellen kann. Also wie die koordiniert durch die Gegend fahren können und was man da alles für tun muss. Das bringt mich zu dem Schlagwort autonomes Fahren. Also da sieht man im Kleinen sozusagen das, was eigentlich an allen Ecken, die sozusagen mit automatisiertem Fahren sich beschäftigen, im Moment vonstatten geht. Also es gibt inzwischen auch Autos, die autonom fahren, das ist nur noch nicht erlaubt. Aber es gibt Gerüchte, die besagen, dass die Firmen schon längst getestet haben, über 100 Kilometer Autobahn autonom zu fahren und dann nur einen Fahrer sitzen haben, der im Notfall auf die Stoppautomatik drücken kann oder bremsen kann. Aber was sie vielleicht teilweise schon haben in ihren Autos, wenn es ein entsprechendes High-End-Auto ist, ist so ein automatischer Einparkassistent. Das ist der erste Schritt zum autonomen Fahren. Und da ist natürlich gleich die Frage, jetzt kommen wir irgendwie, das Grüne ist immer das Positive, das Rote ist das Problematische oder eher Schlechte, sagen wir mal. Ja, was passiert, wenn die sich fehlerhaft verhalten? Also bei unserem Roboter ist das nicht so schlimm, der kann dann gegen die Wand rennen und macht vielleicht einen Kratzer. Aber wenn so ein Auto rückwärts fährt und das soll eigentlich bremsen und anstatt zu bremsen kriegt das Gaspedal einen Impuls, dann gibt es zunächst mal Ärger und es gibt natürlich auch gleich an der Stelle die juristische Frage, wer ist da schuld? Sie als Fahrer oder die Firma, die irgendwas falsch gemacht hat? Das heißt, man hat ganz schnell bei diesen eingebetteten Systemen, und das ist das Spezifische, wenn die irgendwie sozusagen mit der Umwelt interagieren, Fragestellungen, die nicht nur in der Technologie beheimatet sind, sondern die irgendwie Auswirkungen auf alle möglichen anderen Fächer haben. Das werden wir an mehreren Stellen noch sehen. Trotz dieser Probleme haben sich Roboter teilweise schon durchgesetzt und werden sich immer mehr durchsetzen. Ich habe jetzt hier drei Beispiele von Robotern, die, wenn man nicht so genau hinguckt und wenn man irgendwie noch eine Hülle um unseren Roboter bauen würde, dann sähe der eigentlich so ähnlich aus. Also Roboter im Schwimmbad, auf dem Rasen oder als Teppichkehrer, die sind, na, ich sag mal, viel weniger clever als das, was das Ding da kann, was man eigentlich inzwischen schon kann. Aber das ist so ein erster Schritt in die alltägliche Anwendung. Kommen wir zurück zu den Smartphones. Also hier nochmal das erste oben oder links oben und unten ein neueres. Sieht ein bisschen anders aus. Und auch wieder eine Meldung aus Spiegel Online von vor 4 Tagen. Sind Smartphones Werkzeuge des Guten? Die Frage ist irgendwie falsch. Smartphones sind immer das, was man damit anstellen kann. Das kann gut sein oder das kann schlecht sein. Wenn man sich ein Smartphone anguckt heutzutage, dann ist das eigentlich ein tragbarer Minicomputer. In der Regel mit Kamera, Mikrofon, mit GPS-Modul, der also Ortung erlaubt, der Fremdortung zulässt über die Handykarte, der natürlich einen Internetanschluss hat über UMTS, eventuell Zugang zum Bankkonto über das Handy. Und irgendwann ist es auch noch ein Telefon, also zur Not kann man damit auch noch telefonieren. Aber so, und natürlich ist das was Tolles, diese Möglichkeiten, die bieten Freiheit, die bieten Orts- und Zeitunabhängigkeit. Also Sie können da, wenn Sie irgendwo sind, an irgendeinem Ort, können Sie sich Informationen geben lassen, wo ist denn das nächste Restaurant, was das und das Level und die Küche zur Verfügung stellt. Oder wie muss ich laufen, wenn ich von hier dahin kommen will? Oder wer hat mir denn gerade eine E-Mail geschickt? Oder wo ist denn die Adresse von dem und dem? Also das liefert schon viel größere Flexibilität, als man das so früher hatte. Auf der anderen Seite, die Kehrseite der Medaille ist die Frage, inwieweit sind denn die persönlichen Daten geschützt? Das geht jetzt so ein bisschen in die Richtung von Vortrag von letzter Woche von Herrn Schneider. Ich weiß nicht, ob Sie da waren. Man kann natürlich mit diesem GPS-Modul und mit dem Fremdortungsmodul sich merken, wo derjenige, der das Handy trägt, überall gewesen ist, also Bewegungsprofile aufbauen. Man kann sich auch merken, mit wem er telefoniert hat, also mit wem er in Kontakt tritt. Das heißt, Anonymität ist unter Umständen zumindest mal prinzipiell nicht mehr vorhanden. Wenn man es ganz extrem formulieren will, der Angreifer weiß alles, ich weiß aber nichts über den Angreifer. Und diese Sorte Fragen, die nennt man Security-Fragen. Also es gibt diesen feinen Unterschied im Englischen zwischen Safety und Security. In Deutsch heißt das alles Sicherheit. Da kommen wir dann später nochmal genauer drauf. Ja, und jetzt kann man noch eins draufsetzen. Das hier ist jetzt eine Karte von den Videokameras in Freiburg City, die roten, die blauen und die grünen, das sind die, die entweder außen, innen oder verdeckt stehen, aber das ist jetzt im Moment eigentlich nicht so wichtig. Wir sind gerade hier und wenn Sie sich jetzt noch überlegen, dass Sie wahrscheinlich, ich habe ja nicht gefragt, wer ein Smartphone hat, aber wenn Sie ein Smartphone haben, wo der GPS-Modul enabled ist, und wenn Sie hier rauslaufen, mal annehmen, dass die Videokameras Sie aufnehmen und auch noch Gesichtserkennung können, was man heutzutage kann, und vielleicht auch noch in Facebook reinguckt und die Kameras reden noch miteinander, dann kann man relativ leicht ziemlich genau ausrechnen, was Sie so alles getrieben haben an diesem Samstagmorgen. Und das nennt man technisch Inferenz. Inferenzen aus verschiedenen Quellen. Also Sie haben verschiedene Datenquellen, die für sich genommen vielleicht alle nicht so besonders kritisch sind, aber wenn man sie zusammenlegt, und kann man geeignete Schlüsse ziehen, die vorher so nicht ohne weiteres klar waren. Nächstes Beispiel, alltägliches Leben, Haushalt, Kaffeemaschine ist ein eingebettetes System. Beim Einkaufen gibt es jede Menge eingebettete Systeme. So ein Standardbeispiel oder so ein Protobeispiel ist der Metro Future Store. Also Real zum Beispiel geht in die Richtung, Metro selbst natürlich auch. Da gibt es zum Beispiel die sogenannten RFIDs, die sie zunehmend auf Lebensmitteln finden. Das Positive daran ist, damit können Sie zum Beispiel feststellen, ob das Fleisch, was in der Kühltheke liegt, zu alt ist. Dann fängt das RFID ist ein sozusagen ein inaktiver Modul, den kann man abfragen. Dann kann man fragen, wie lange liegt das denn schon da? Der Modul, der sendet dann diese Information, aber der kann selber nicht agieren. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, wenn der RFID, und den sehen Sie in der Regel nicht, der ist ganz klein. Das sieht also wie so ein Barcode aus. Hinten dran kann da halt ein RFID stecken. Wenn Sie dann durch die Kasse laufen, die da unten angedeutet ist, dann dann noch mit Ihrer EC-Karte oder was auch immer an diesem automatischen Terminal bezahlt haben, dann ist vollkommen klar, was Sie alles wann gekauft haben, und warum Sie dieses oder jenes nicht gekauft haben, ist dann unklar oder eine Frage, die es zu beantworten gilt. Ja, also das ist das, was uns so begegnet, aber das hört sich jetzt irgendwie problematisch negativ an, aber es gibt natürlich auch sehr positive Seiten von diesen Möglichkeiten. Wenn wir jetzt nochmal ins Haus gehen, da gibt es den Begriff Ambient Intelligence, also intelligente Umgebungen. Insbesondere interessant für das, was unter dem Schlagwort Assisted Living bekannt geworden ist. Alternde Gesellschaft, also diese Systeme, die werden zunehmend zum Beispiel von der Fraunhofer Gesellschaft in großen Projekten dazu eingesetzt, selbstständiges, eigenverantwortliches Leben im Alter zu ermöglichen, eine flächendeckende Gesundheitsversorgung vor Ort zu bieten und im Notfall sozusagen die Versorgung durch einen Arzt oder ähnliches oder durch einen Krankenwagen zu gewährleisten. Natürlich ist auch hier wieder die Frage, wie ist das mit den Daten, den persönlichen? Wie sehen die Systeme aus, sind die gesichert? Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter in Medizintechnik. Was Sie da sehen, ist einen angedeuteten Herzschrittmacher und unten drunter dieses Gerät von der Kontron AG. Das ist in der Lage, drahtlos den Herzschrittmacher einzustellen oder zu rekalibrieren. Aber von Zeit zu Zeit muss man dann halt mal gucken, ob das noch alles stimmt. Das heißt, das kann in Kontakt treten mit dem Herzschrittmacher. Und wenn man dann noch einen Schritt weiter geht, und das möchte ich an der Stelle erwähnen, dann kommt man zu dem, was im Moment in diesem Exzellenzcluster, das die Universität Freiburg vor 3 Wochen neu gewonnen hat und von dem Sie vielleicht gehört haben, Brain Links, Brain Tools, untersucht wird. Da werden nämlich medizinische Geräte oder Embedded Systems untersucht, die am Gehirn des Menschen entweder Aufgaben verrichten, zum Beispiel in der Prothetik, oder Parkinson-Kranke, ich will nicht sagen überwachen, sondern betreuen und eventuell die Beweglichkeit erhöhen durch geeignete Maßnahmen. Da bei solchen Systemen ist natürlich die Frage, wie kann ich, oder ist es besonders wichtig, dass fehlerhaftes Verhalten nicht auftreten kann. Also stellen Sie sich vor, der Herzschrittmacher wird eingestellt und aus irgendwelchen Gründen wird er falsch eingestellt, massiv falsch eingestellt. Das ist viel schlimmer, als wenn ein Auto anstatt zu bremsen Gas gibt. Zumindest potenziell beim Einparken, meine ich jetzt. Gut, diese Frage, Schutz vor fehlerhaftem Verhalten, das ist unser erstes Beispiel für Safety. Also Safety bezeichnet die Form von Sicherheit, die dafür sorgt, dass fehlerhaftes Verhalten möglichst ausgeschlossen wird oder man nachweist, dass da nichts passieren kann. Es kann aber auch sein, dass jemand dieses Gerät von Kontron von mir aus in das Gerät eindringen will und dann den Herzschrittmacher irgendwie lahmlegen will. Das wäre eine Security-Frage. Also da geht es um den Schutz vor Angriffen von außen. Also wir haben hier so ein Beispiel, wo beide Arten von Sicherheit eine Rolle spielen. Und da komme ich dann nachher nochmal genauer drauf. So, jetzt gehen wir etwas weiter weg von den individuellen Embedded Systems, kommen zum Auto. Das ist hier so angedeutet, was es da so alles gibt. Da gibt es natürlich Infotainment. Das ist in Bezug auf Sicherheit nicht so kritisch, wenn da mal eine Musikübertragung abgebrochen wird oder ein Internetzugang nicht zustande kommt, ist es nicht weiter tragisch. Aber wenn das Bremssystem versagt, ist das tragisch. Und in modernen Autos ist es zunehmend so, dass es von derselben Hardware gemacht wird. Das heißt, einmal auf der einen Seite muss das Bremsen gewährleisten in hohem Maße sicher sein. Auf der anderen Seite ist es für Infotainment gar nicht so wichtig, dass da alles super funktioniert. Da überlegen halt die Ingenieure, wie da eine vernünftige Systemkonfiguration aussieht. Es gibt noch andere Sachen, die hier angedeutet sind, die praktisch innerhalb des Autos funktionieren. Und so ein High-End oder so ein oberer Mittelklassewagen, der hat heutzutage zwischen 60 und 100 Rechner integriert im Auto, die alle möglichen Aufgaben realisieren und die miteinander auch vernetzt sind. Also da kommt dieser Netzgedanke dazu. Aber das geht noch weiter. Das ist eigentlich nicht so, dass das beim Auto bleibt, sondern es gibt die Information, die wird zwischen den Autos ausgetauscht. Es gibt so Überlegungen, das ist in dem Bild da angedeutet, wenn Sie auf eine Kreuzung zufahren, dann wissen Sie ja, weil Sie es nicht sehen können, in der Regel nicht, ob da ein Auto von rechts oder von links kommt. Aber über Vernetzung von Autos kann das Auto das schon lange wissen, bevor Sie das irgendwie mitgeteilt kriegen und entsprechend reagieren. Ja, also auf diese Art und Weise kann man sich natürlich Gedanken machen über unfallfreies Fahren, also Kontrolle über Systeme. Ist der Abstand noch groß genug zum Vorherfahrenden? Ist die Geschwindigkeit angemessen, wenn ich an die Kreuzung fahre? Man kann sich aber auch über umweltverträgliche Autos Gedanken machen, also zum Beispiel das Schlagwort Hybridauto. Ich habe gerade gestern Abend noch mit einem ehemaligen Mitarbeiter von mir gesprochen, der jetzt bei Bosch ist, die ganz massiv an Hybridautos arbeiten, der dann erzählt hat, ja, ein so ein Problem ist, dass man sicherstellen muss, dass das Auto eben nicht rückwärts fährt, wenn es vorwärts fahren soll. Und das ist gar nicht so einfach zu beweisen oder nachzuweisen unter Umständen, dass das nie passieren kann. Also da gibt es schon viele Fragen, die auch wieder in Richtung fehlerhaftes Verhalten gehen. Systemfehler, das wäre dann eine Safety-Frage. Und wenn jemand von außen dem Auto vorgaukelt, alles ist frei, kein Auto kommt von links oder rechts, dann wäre das ein Angriff von außen und eine Security-Frage. So, letztes Beispiel fürs erste Smart Energy Grid. auch so ein Thema, was im Moment in aller Munde ist. In Zukunft wird es vermutlich so sein, dass die Energie nicht mehr an einem großen Knotenpunkt erbracht wird, der dann die Aufgabe hat, das Ganze zu verteilen, sondern die Energie wird an vielen Stellen generiert. Und die Frage ist, wie kann man die über das gesamte Netz intelligent verteilen? Das ist ein großes Problem, zum Beispiel auch deshalb, weil alles sehr dynamisch ist. Also die Anfragen an Energie kommen irgendwie plötzlich rein und die Generierung von Energie ist relativ schlecht planbar, weil die hängt von Sachen ab wie Wetter, die hängt von Sachen ab wie lokaler Verbrauch. Und die Frage, wie man das gewährleisten kann, dass immer da, wo man es auch braucht, Energie vor Ort ist, ist eine der Themen, die die Ingenieure und Informatiker im Moment stark beschäftigen. Und da haben wir noch überhaupt nicht drüber geredet, was passiert, wenn irgendwelche von diesen kleinen Kraftwerken in Anführungszeichen mal ausfallen und wie man dafür sorgen kann, dass die stabil am Netz hängen. Gut, das sollen jetzt zum ersten Mal genug der Beispiele sein. Und ich will jetzt versuchen, im Folgenden sozusagen den Kern rauszustellen. Ich denke oder hoffe, es ist klar geworden, es gibt viele neue Möglichkeiten und fast keiner will darauf verzichten und die Freiheit haben, da zu spielen und zu machen. Aber es gibt auch Risiken und Bedrohungsszenarien. Und ich hatte ein bisschen stärker den Aspekt Korrektheit, Zuverlässigkeit, Sicherheit im Sinne von Safety, Sicherheit im Sinne von Security angesprochen. Ich will das nochmal pointierter sagen, was Safety heißt, also Sicherheit im Sinne von Safety. Darunter versteht man Gefahr für Leib und Leben bei Ausfällen, insbesondere in sogenannten sicherheitskritischen Anwendungsfeldern wie Flugzeug, Industrieautomation, also wenn einer sozusagen in einen Roboter reinläuft, das muss man verhindern, Medizintechnik, wir hatten Schlagwort Herzschrittmacher und so weiter. Und da gibt es ein vielfältiges Arbeitsgebiet, wie man die Zuverlässigkeit eines Systems klassifizieren kann. Es gibt Industriestandards, die gewährleisten, dass gewisse Ausfallwahrscheinlichkeiten nachgewiesen werden müssen, bevor so ein System in die Produktion gehen kann. Und es gibt auch Maßnahmen, sozusagen das, was man im Schlafnot auskennt. Also im Extremfall muss dann so ein System in der Lage sein, ganz plötzlich runterzufahren. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die Security-Seite. Hier nochmal das Bild von den Kameras vor dem Haus. Darunter versteht man den Schutz eines Systems vor beabsichtigten Angriffen. Also da ist sozusagen, bei Safety ist das irgendwie, passiert das mehr oder weniger zufällig. Bei Security ist da ein, wenn man sagt, auch ein Evil am Werk. Also da ist jemand da, der es wirklich böswillig mit einem meint. Und es gibt eine Reihe von Angriffsklassen. Und das Problem ist, wenn man da irgendwie zeigen will, das ist robust gegen Angriffe, dann besteht das Problem, naja, was kann, da müsste man eigentlich fassen können, was es alles an Angriffen geben kann. Und da ist das Szenario so, dass eigentlich jeden Tag was Neues kommt und es gibt viele Ebenen, an denen man angreifen kann, auf der Software selbst, im Betriebssystem der Mikroprozessoren, aber auch auf dem Chip direkt, also in der Hardware. So, und jetzt kommt der Blick 5 Minuten hinter die Kulissen und ich will Ihnen andeuten, was man, das hat sich jetzt ja alles so problematisch angehört, eigentlich kann man auch schon einiges. Also man kann so ein System angucken, kann sich überlegen, hat es denn sicherheitskritische Zustände? Also kann es passieren, dass irgendwie was passiert, was ich nicht haben will? Das ist so die Frage, die Techniker beantworten müssen. Und wenn das System konstruiert wird, überlegen die sich halt, ist es so oder ist es nicht so? Und wenn sie dann ein Beispiel finden, wo ein sicherheitskritischer Systemzustand erreicht werden kann, dann muss das System abgeändert werden. Also die Kernfrage ist eigentlich die, Sie haben irgendwie so einen Anfangszustand von dem System, so ein paar verschiedene kann man sich da vorstellen, und Sie haben so eine Ecke von Systemzuständen, wo Sie sagen, die will ich unter allen Umständen vermeiden, weil das ist Gefahr für Leib und Leben. Nehmen wir einfach das Beispiel Herzschrittmacher, dass jemand den Herzschrittmacher so programmiert, dass ihr Herz dann nicht mehr schlägt. So, was kann man jetzt tun? Konzeptuell kann man Folgendes tun und das macht man dann auf die eine oder andere Art. Sie gucken einfach, wenn ich in dem Anfangszustand starte, das ist sozusagen, Herzschrittmacher wird angeschaltet, wenn ich den ersten Schritt mache, den zweiten Schritt mache, was passiert da? Also ich will rausfinden, gibt es irgendwie so eine Kurve, die mich dann über die Zeit sagen wir mal nach 10, 15 Minuten oder einer halben Stunde oder in 10 Schritten oder in 6 Schritten in diesen kritischen Bereich führt. Und wie man das versucht herauszufinden ist, man macht so sukzessive, guckt man sich an, was hat man denn für Möglichkeiten. Also Sie machen einen Schritt vom Anfangszustand aus und gucken, wo Sie da hinkommen. Wenn da jetzt schon ein kritischer Zustand möglich wäre, dann ist das System ganz schlecht gebaut. Dann würden Sie mit einem Schritt schon was Schlimmes erreichen können. Und das machen Sie so weiter, eine ganze Zeit lang. Und irgendwann merken Sie, jetzt habe ich das Gelbe berührt. Und dann haben Sie im Prinzip was Schlimmes gefunden. Dann haben Sie nämlich so eine Schnittmenge zwischen Gelb und Schwarz oder Dunkelblau. Dieses Rote. Und in das Rote, das sind unsichere Zustände. Und Sie können irgendeinen von den Punkten auswählen und dann können Sie über Ihre Schalen rückwärts laufen und haben eine Abfolge von Systemzuständen gefunden, die Sie von dem Anfangszustand in den schlechten Zustand führt. Das ist das, was man versuchen muss rauszufinden, wenn man das Gefühl hat, in dem System ist irgendwas schlecht. Oder andersrum, wenn Sie zeigen wollen, dass das System sicher ist, dann müssen Sie zeigen, sowas passiert nie. Also das ganze Problem ist sozusagen für den Designer oder für den Ingenieur zurückgeführt auf die Frage, gibt es einen Pfad, der von der Anfangsmenge in die Menge der schlimmen Zustände führt. Und was man vielfach macht, sind Simulationen. Also Sie lassen das System einfach mal loslaufen, gucken, kann da was Schlimmes passieren. Und man hat ja oft so ein Gefühl, dass es unter gewissen Randbedingungen kritisch ist. Zum Beispiel, wenn wenig Energie noch da ist, kann das System instabil werden. Und dann versucht man das per Simulation nachzuweisen. Aber da bleibt immer ein gewisses Maß an Unsicherheit. Es gibt halt unheimlich viele Pfade, die man laufen kann und Sie haben vielleicht einen vergessen. Und es gibt eine andere Richtung, die zunehmend an Bedeutung gewinnt, zumindest im Hardware-Bereich, also auf Chip-Ebene, dass man versucht zu beweisen, dass es so einen Pfad gibt oder auch nicht gibt. Und das wird dann modelliert als sogenanntes Erfüllbarkeitsproblem. Und das will ich jetzt versuchen, Ihnen noch klarzumachen, was das ist. Und das ist, will ich Ihnen versuchen klarzumachen, indem ich ganz schlimm vereinfache, aber trotzdem den Kern dran lasse. Und was da rauskommt, ist ein Spiel, bei dem Sie eigentlich alle mitmachen können. Also, was sind Initial States? Initial States sind einfach die Anfangszustände dieses Systems. Das ist eine Menge von sogenannten Constraints oder Eigenschaften, die so einen Anfangszustand vollständig charakterisieren. Und entweder sind die erfüllt oder sind sie nicht erfüllt. Und wenn eine gewisse Kombination erfüllt ist, dann ist man in einem Anfangszustand. Beispiel. Der Schrittmacher hat Typ XY mit Anfangszustand Z, das könnte der Constraint A sein. Wenn A erfüllt ist, dann bin ich im Zustand A und habe einen Anfangszustand. Man könnte sich aber auch vorstellen, so ein Initial State kann auch noch durch einen Constraint B oder C gegeben sein. Das heißt, eigentlich hätte man sowas da stehen wie A oder B oder C und einer von den drei Constraints muss gelten, dann hat man einen Initial State. Ein Anfangszustand. Das schreiben wir uns jetzt etwas formaler hin, also wir machen eine Tabelle, schreiben da oben A, B und C hin und schreiben an die Seite Initial States. Und jetzt haben wir die Situation, wenn A erfüllt ist, dann markieren wir das A mit grün und wenn B nicht erfüllt ist, schreiben wir dann rot rein. Und Sie sehen jetzt, die erste Zeile oben, die ist insgesamt erfüllt, weil das A grün ist. Also ein Grün muss in der Zeile vorkommen, dann hat man es geschafft. Dann ist man in dem Zustand, der da durch die Constraint-Menge beschrieben ist. Also grün heißt, Constraint ist erfüllt, rot heißt, Constraint ist nicht erfüllt. Und das haben wir jetzt für die Initial States gemacht. Und wie gesagt, ein Grün in so einer Zeile, dann weiß man, das System ist im Initial State und startet da. Und jetzt machen wir das weiter. Jetzt machen wir auch für die Unsafe States, die beschreiben wir auch durch Constraints. Und ich bin jetzt mal so vereinfachen, dass ich sage, dass die Unsafe States, die werden beschrieben durch minus B, minus C und D. Und minus C, das heißt sozusagen das Gegenteil von C. Ja, und wenn jetzt minus B erfüllt ist, minus C erfüllt ist oder D erfüllt ist, dann bin ich unsafe. Und Sie sehen jetzt irgendwie, was das Problem bei dem Spiel ist, wenn ich die Situation habe, dass ich in einem Initial State bin, weil die Constraint A erfüllt ist und B und C nicht erfüllt sind, dann ist automatisch minus B grün, weil B selber rot ist. Das ist einfach das Inverse. Also sehen Sie schon, ich habe oben in der ersten Zeile ein Grün und habe unten in der letzten Zeile sogar schon zwei Grün. Also die erste und die letzte Zeile, die sind schon okay, in dem Sinn, dass ich eine Konstellation habe, wo ich in den Initial States bin und ganz unten an den Unsafe States. Und was man jetzt noch machen muss, ist, man muss die Zwischenschritte von 1 bis 6, die eben in dem Bild waren, die muss man genauso durch Constraints beschreiben. Und das habe ich jetzt einfach mal gemacht. Wir nehmen jetzt einfach hypothetisch an, die sehen so aus. Und jetzt ist die Aufgabe von dem Spiel, Sie müssen es schaffen, in jeder Zeile ein Grün hinzukriegen. Und wenn Sie das geschafft haben, dann haben Sie einen Pfad gefunden, der von dem Initial State zu dem Bad State geht. Und wenn Sie zeigen können, dass das nicht möglich ist, dann wissen Sie, Ihr System ist mit 6 Schritten zumindest so gebaut, dass der Herzschrittmacher nicht unsafe werden kann, wenn Sie im Anfangszustand starten. So, jetzt gucken wir mal, was bei dieser Belegung der Constraints schon der Fall ist. Die Zeilen hängen ja voneinander ab. Also wir haben A grün gesetzt, damit wird minus A rot. Wenn wir das machen, dann sieht das hier schon mal so aus. Und dann sehen Sie, um die Zeilen jetzt noch grün zu kriegen, muss man etwas mit E und F machen. Wenn wir jetzt mal E grün machen, dann wird minus E natürlich rot. Und dann ist es problematisch mit der Zeile 4 und 5. Die muss man nämlich jetzt versuchen, grün zu kriegen. Und jetzt können Sie in der Zeile 4 sagen, okay, da muss ich F grün machen und damit wird aber minus F rot. Und dann haben Sie eine Zeile, wo nur rot drin steht. Wenn Sie aber F selbst rot machen, ist die Zeile auch ganz rot. Also so klappt das nicht, wie wir das da gemacht haben. Also A grün wählen und dann E grün wählen geht nicht und A grün wählen und F grün wählen geht auch nicht, kann man sich überlegen. Das heißt, der Fehler liegt daran, dass wir A am Anfang grün gesetzt haben. Oder andersrum ausgedrückt, wenn der Herzschrittmacher mit dem Constraint A startet, dann kriegen Sie keinen schlechten Zustand. Das ist schon mal eine gute Aussage. Jetzt gucken wir mal, wenn der in dem Constraint B startet. Also wir setzen jetzt A einfach rot, weil wir gemerkt haben, mit A grün kann das nicht klappen. Damit werden die nächsten Zeilen schon mal grün. Dann setzen wir B grün, damit wir in den Anfangszustand kommen. Damit wird automatisch unten die letzte Zeile, das minus B, rot. Jetzt entscheiden wir uns, das D rot zu setzen. Damit haben wir die ganzen Schritte grün gemacht und sind jetzt irgendwie nur noch an der letzten Zeile. Da ist es kritisch, weil wir da zwei rot haben. Aber da setzen wir das minus C auf grün. Wenn wir das minus C auf grün setzen, wird oben das C rot. Das ist aber nicht schlimm, weil das B schon grün ist. Und Sie sehen, jetzt haben wir eine Konstellation, wo wir einen Systemzustand, Anfangszustand durch B haben und alle Zeilen sind grün bis zu dem letzten Zustand, der ist auch grün. Das heißt, wir haben jetzt einen Weg gefunden, der den Herzschrittmacher irgendwie kompromittiert innerhalb von 6 Schritten. Und das heißt, die Ingenieure müssen sich da was überlegen. Das ist ein Problem. Das muss man lösen. Wir haben einen Fehlerpfad gefunden. Es kann auch, und das ist eigentlich das, was man eher will, rauskommen. Es gibt keinen Fehlerpfad und dann ist alles okay. Das sah jetzt so relativ einfach aus und überschaubar. Das kann dummerweise viel, viel schlimmer werden. Sie können das Ganze selber ausprobieren, wenn Sie auf diese Seite gehen. Der würfelt für Sie so ein Problem und Sie können dann spielen und dann kriegen Sie ganz schnell ein Gefühl dafür, wie kompliziert das ist. Also es ist sozusagen ein Online-Spiel. Neben der spielerischen Komponente hat das Ganze aber auch eine große Bedeutung in der industriellen Praxis. Diese Werkzeuge, die sowas machen, was ich da eben, dieses Rot und Grün setzen, die nennt man Satzsäuber oder Erfüllbarkeitssäuber. Und die lösen Formeln, die viel größer sind. Die lösen Formeln, die mit mehr als 10 hoch 5 Variablen, also 100.000 Variablen arbeiten und auch mit mehr als, sagen wir mal, 500.000 bis 3 Millionen Constraints umgehen können. Also mit einer unüberschaubar großen Menge von solchen Variablen, Constraints und Zeilen. Ja, vielleicht nebenbei bemerkt, das ist eins der Arbeitsgebiete, die bei uns eine große Rolle spielen. Wir haben selber solche Satzsäuber geschrieben, die sozusagen vorne dabei sind. Und Herr Schubert ist einer der treibenden Kräfte dabei. Ich will jetzt zurückkommen zum Ausgangspunkt und auch irgendwie so langsam zum Schluss. Also ich hoffe, ich habe Ihnen deutlich gemacht, dass unsere Umwelt immer stärker mit Komponenten, die Elektronik beinhalten, durchsetzt ist und durchsetzt wird. dass das eine Fülle von ganz spannenden Möglichkeiten liefert, die man zum Teil noch gar nicht erahnen kann, die sich jeden Tag vergrößern, dass das auf der anderen Seite aber auch eine Frage stellt nach der, ja, mathematisch nennt man das Beherrschbarkeit der Komplexität oder informatisch. Also wie kann ich mit dieser Vielzahl von Möglichkeiten umgehen, sodass ich das noch überblicken kann? Insbesondere die Verteiltheit ist spannend. Ich hatte ein bisschen sozusagen dieser Widerstreit zwischen Freiheit, man will alles Mögliche machen können, und Safety und Security, man geht riesengroße Probleme potenziell ein, auch in Bezug auf Sicherheit und in beiden Spielarten. Da spielt natürlich auch das Thema informationelle Selbstbestimmung eine große Rolle. Über das hat der Schneider ja ein bisschen gesprochen. Das habe ich hier weitestgehend jetzt mal ausgespart. Aber eigentlich wollen Sie ja selber bestimmen, wie viel von Ihren Daten Sie preisgeben. Nur ist es so, dass Sie es erstens oft nicht merken und dass Sie sich zweitens viel zu wenig Gedanken machen, ob Sie Daten preisgeben oder nicht. Aus meiner Sicht gibt es zum Schluss sozusagen zwei Richtungen, die wichtig sind, um diese Komplexität weiterhin auch zu beherrschen oder besser, immer besser zu beherrschen und erfolgreich zu bearbeiten, auch unter den wirtschaftlichen Bedeutungen, die ich hier auch zitiert habe, ist es notwendig, dass die Technologen oder die Technikwissenschaften untereinander viel stärker kooperieren, weil typischerweise kann ein Informatiker keine Sensoren bauen, aber wenn sie die Sensoren richtig behandeln wollen, müssen sie wissen, wie die aussehen und was sie können. Das heißt, die Leute müssen miteinander reden. Und das trifft viele Bereiche in den Technikwissenschaften. Aber wenn Sie auch an Security und Safety-Fragen denken, dann haben Sie ganz schnell auch die Juristen, die Psychologen, die Politiker, Sozialwissenschaftler, Ökonomen, Philosophen im Boot und müssen, sollten mit denen zusammen über diese Fragen nachdenken. Was aus meiner Sicht im Moment leider immer noch zu häufig passiert ist, dass die Techniker sich irgendwelche coolen Sachen einfallen lassen und danach fangen die Juristen an, darüber nachzudenken, ist das denn okay oder ist das nicht okay, sondern eigentlich müsste das Hand in Hand miteinander kombiniert ablaufen. Und das ist ja eines der großen Ziele, die wir uns in diesem Center for Security and Society gestellt haben. Ja, zum Schluss, Sie sozusagen als Normalverbraucher oder ich als Normalverbraucher, ich denke, es führt kein Weg dran vorbei. Man muss sich die Sachen angucken, man sollte die interessiert angucken, weil es viele tolle Sachen zu entdecken gibt, und man sollte aber gleichzeitig auch kritisch bleiben und sein. Das beendet mein Vortrag. Danke.